Mutige Frauen braucht das Land.
Schön, dass du reinhörst. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren.
Heuer ist das Jahr der Kulturhauptstadt 2024. Wo ist denn das Headquarter?
In Bad Ischl. Und wir durften die Bürgermeisterin Ines Schiller treffen und haben es geschafft, die ganze Stunde nicht über die Kulturhauptstadt zu sprechen, weil die Ines über ihr Leben erzählt hat, das begonnen hat in Ebensee in der Nachbargemeinde und über viele Stationen von mit 15 ausziehen, von einem Praktikum, dann in den Pflegeberuf, in den Lehrerinnenberuf, in die Politik rein. Also es waren viele spannende Stationen.
Großartiges Gespräch, total motivierend, erhellend. Es klingt alles so leicht, was sie macht. Sie strahlt und es klingt total logisch, die Wege und die Entscheidungen, die sie trifft.
Und ich finde, es kam so gut raus, dass der Job oder die Aufgabe von Bürgermeistern es ist, die Zukunft für die Menschen eines Ortes zu gestalten. Und das macht der Ines total Spaß. Und sie hat diesen sozialen Sinn einfach in allem, was sie tut, zieht sich das durch. Was sie alles tut, hört man in dem Gespräch. Viel Spaß beim Reinhören. Wir befinden uns heute in der Kulturhauptstadt Europas 2024 in Bad Ischl und freuen uns sehr, dass wir im Büro der Bürgermeisterin Ines Schiller sitzen dürfen. Danke, Ines, dass wir hier sind.
Danke, dass wir gekommen sind.
Wir starten unseren Podcast immer so, dass wir unseren Frauen sagen, warum wir sie mutig finden. Und da sind mir bei dir einige Gründe eingefallen. Wir kennen uns seit ein paar Jahren. Ich habe dich über deinen Mann kennengelernt, mit dem ich schon länger in Kontakt bin. Und seitdem habe ich dich des Öfteren kontaktiert mit einem: Ines, ich habe eine Idee oder ich habe ein Anliegen. Und du hast jedes Mal total schnell und wohlwollend reagiert. Und ich finde, das ist für eine Frau in deiner Position keine Selbstverständlichkeit, weil du Bürgermeisterin einer Stadtgemeinde bist und ganz sicher ganz viele Alltagsthemen auf dem Tisch hast, die es zu lösen gilt. Und das ist gleich das Zweite, was ich mutig finde. Also ich habe jetzt nochmal nachgegoogelt. Es sind um die 10% Bürgermeisterinnen gibt es. Ich habe gelesen, dass wir 2023 es geknackt haben, dass es mehr Frauen als Bürgermeisterinnen gibt, als es Josefs als Bürgermeister gibt. Also dieser der klassische Vergleich. Aber das ist ja auch eine Rolle, die absichtlich von vielen Frauen nicht eingenommen wird. Wir werden sicher darüber reden, was spannend ist an der Rolle. Aber ich würde jetzt einmal diese zwei Aspekte, dieses mutige Ja sagen zu Dingen, auch wenn man nicht genau weiß, was auf einen zukommt.
Spannend, aber trotzdem ja. Immer wieder.
Und Bürgermeisterin zu sein, das finden wir mutig. Und da gibt es sicher davor ganz viele Dinge, auf die wir uns freuen, dass wir dich näher kennenlernen.
Super.
Ja. Zum Aufwärmen haben wir hier unsere schöne rosarote Schachtel mit Fragen drinnen. Ah. Und du darfst gleich eine ziehen und diese beantworten.
Vielleicht laut vorlesen.
Welche Regel würdest du nie brechen? Das ist jetzt ganz schwierig, weil ich sage oft, Regeln sind da, um gebrochen zu werden. Das ist immer sowas, weil wir ja, egal ob das jetzt politisch ist, Schule ist, in einem sehr starren Regelsystem oft drinnen sind und ich oft glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, diese zu brechen. Aber wenn ich sage, welche würdest du nie brechen, dann gehe ich da eher in den privaten Bereich und das ist zum Beispiel so eine Regel, wo es um Vertrauen geht. Menschen, die was dir einfach was sagen und da die oberste Regel ist, das darf nicht weitergesagt werden und das würde niemals brechen, wenn man wer was anvertraut und die Regel heißt, sag es niemandem, dass ich es trotzdem tue. Ist auch mir selber ganz wichtig.
Ja, finde ich schön. Mhm. Ja. Wir kennen uns seit ein paar Jahren, aber wir wollen im Podcast unsere Frauen immer näher kennenlernen und da bitten wir sie, irgendwo ganz vorne mit ihrem Leben zu beginnen, zu erzählen, woher sie kommen und dann die Geschichte bis da, wo du heute bist und wir fragen dann einfach mit nach.
Also, okay. Wie lange haben wir Zeit? Eine Stunde. Okay, also, Name eben, Enes Aschille. Ich bin 1978 im Februar geboren, komme eigentlich aus gebürtig aus Ebensee, das ist 15 Kilometer weg von Bad Ischl. Bin in einer Familie mit drei Geschwistern aufgewachsen, in eigentlich, wie würde man heute sagen, in einer sozialen schwachen Familie. Habe da sicher eine Kindheit gehabt, was nicht immer so klasse war. Bin die älteste von vier Kindern, also ich habe zwei Brüder noch und eine Schwester. Habe damals mit 15 Jahren, wie die Schulpflicht vorbei war, eigentlich nicht die Erlaubnis gekriegt, weiter eine Schule zu besuchen. Habe das aber dann trotzdem irgendwie da, ist sie aber trotzdem finanziell nicht ausgegangen, weil mich meine Mutter mit 15,5 Jahren, glaube ich, dann ausgekaut habe. Habe dann eine eigene Wohnung gehabt, habe das Können angefangen.
Und welche Schule hast du da begonnen? Also in welche Richtung wolltest du die Schule machen?
Die Handelsakademie, aber das war eigentlich nicht meins. Das habe ich gewusst. Mein Traum wäre immer Tourismusschule gewesen. Mhm. Aber da war so dieses Problem, dass das am Anfang sehr viel kostet, weil man so Grundausstattung braucht. Und das war einfach von der Familie her nicht möglich, das zu bezahlen. Habe dann aber nach zwei Jahren aufgehört. Habe mich dann entschieden, habe da so einen Traum vor mir gehabt, das war immer Säuglingsschwester zu werden. Hätte da die Aufnahmeprüfung in Linz gemacht. Waren dazumals noch sehr viele Bewerberinnen, sage ich jetzt einmal, und bin nicht genommen worden. Und habe dann Praktikum gemacht, so einen Ferialjob im Altersheim in Bad Ischl. Und das waren für mich, glaube ich, die ersten zwei Monate die schlimmsten, weil ich mir gedacht habe, wie kann man die Arbeit da? Ich war fix und fertig. Es war ein Pflegeheim. Und habe aber dann nach zwei Monaten dort so gern gearbeitet, dass ich mich entschlossen habe, berufsbegleitend die Ausbildung zu machen. War dann auch 11 Jahre im Altersheim tätig. Da habe ich dazwischen zwei Kinder gehabt.
Ich muss da mal reinhaken. Ja. Was ändert in zwei Monaten man kann sich nicht vorstellen, da zu arbeiten auf, ich arbeite so gern da.
Auf der einen Seite war es war ein Pflegeheim. Also es waren dort nicht ältere Menschen, die was einfach alt gewesen sind, sondern dort sind zwar auf der einen Seite die reinen Pflegefälle gewesen von der älteren Generation. Also wirklich nur wickeln, füttern, Nahrung, Anhänger, aber halt auch so zum Beispiel Alkoholiker, die nirgendwo unterbracht worden sind. Also es war kein reines Altersheim, sondern ein Pflegeheim. Und die ersten Situationen, eben Windel zu wechseln vor einer fremden Person, ohne dass du eine spezielle Einschulung gehabt hast, dann waren psychisch Kranke drinnen, die sehr aggressiv waren. War das für mich einfach damals mit 17 Jahren irrsinnig anstrengend. Ich war ein Dirndl, sage ich, mit 45, 46 Kilo, war auch jetzt nicht so kräftig. Dort sind Leute gewesen, wo du sagst, die haben das Dreifache an mein Gewicht gehabt und es war total anstrengend. Und ich habe mir gedacht, boah, irgendwie so ein bisschen dieses ganz enge, weiß ich nicht, wie sagt man da, einfach dieser ständige Körperkontakt auch, dieses ganz nahe, ist mir am Anfang schon, habe ich nicht so gewusst, wie ich mit dem umgehe. Mhm. Und habe dann aber sehr viele Erlebnisse da drinnen gehabt, wo die Leute einfach irrsinnig dankbar waren, dass man da war. Und das war für mich einfach das Ausschlaggebende, weil man einfach so viel Positives auch zurückgekriegt hat. Und das war für mich einfach so schön, dass ich mich dann entschlossen habe, die Ausbildung zu machen. Und es war wirklich auch, ich habe immer gesagt, dass das ein Beruf ist, der irrsinnig anstrengend ist, egal ob psychisch oder körperlich, aber sicher ein irrsinnig schöner Beruf ist, weil man mit Leuten arbeitet, die vielleicht auch ein wenig abgeschlossen sind, weil sie keine Bezugspersonen mehr haben und du eigentlich eine Bezugsperson wirst. Und das habe ich irgendwie irrsinnig schön gefunden, weil ich ein sehr sozial engagierter Mensch war, auch in jungen Jahren. Und darum habe ich da dann auch die Ausbildung gemacht. Mhm. War dort 11 Jahre und dann ist mein Vater mit 43 Jahren an Krebs erkrankt. Den habe ich damals auch wieder in Karenz zwar dann gepflegt, der ist mit 48 Jahren gestorben. Ein Jahr später ist dann meine Mama gestorben. Und irgendwie war es für mich dann so, dass dort halt sehr viele Leute waren, die jahrelang pflegevoll waren, nur auf die Decken geschaut haben. Und ich habe mich gefragt, also ich habe zu meinem Papa recht ein gutes Verhältnis gehabt, zu meiner Mama nicht so. Und ich habe mich gefragt, warum der jetzt gehen muss und die dürfen nicht gehen. Das war für mich dann ganz schwierig und dann habe ich gewusst, nein, ich will irgendwas anderes noch machen. Und für mich war aber ein ganz großes Thema Kinder. Ich habe Kinder immer geliebt und alles. Und dann habe ich halt mich erkundigt und war so Volksschullehrerin oder Kindergärtnerin. Und dadurch vom Koordinieren, Organisieren mit zwei Kindern am leichtern war, Lehrerin zu machen, habe ich dann die Studienberechtigungsprüfung mit den zwei Kindern nachgemacht, habe nur mehr Stunden reduziert im Altersheim und nur mehr Nachtdienst gemacht und habe dann die Pädagogische Hochschule in Salzburg gemacht. Und bin dann Lehrerin gewesen und das war dann für mich der nächste schöne Beruf eigentlich. Ich habe dann sehr viele Parallelitäten festgestellt, weil wenn man älter wird, dann wird man wieder sehr trotzdem zum Kind, sage ich jetzt einmal. Und habe diesen Job eigentlich geliebt. Ich habe es nie als Arbeit gesehen. Ich habe es einfach irrsinnig klasse gefunden, dass ich das gemacht habe, dass ich es durchgezogen habe und dass ich das tun darf. Also
aber wie hast du Ausbildung, Job, Kinder. Und zwei Kinder? Wie ist das ausgegangen?
Nein, es war schon dann zum Schluss. Wir waren der erste Jahrgang, wo man dann beim Lehramt mit dem Bachelor aufgehört hat. Und wir haben dann die Bachelorarbeit schreiben müssen. Und da war ich gar, da habe ich nicht mehr können, weil einfach diese Mehrfachbelastung enorm war. Aber ich habe mir dann eine Woche Urlaub genommen, bin zu einer Freundin gefahren nach St. Johann. Und dann haben wir in einer Woche die Bachelorarbeit miteinander geschrieben. Und auch jeder eben, und das hat dann irgendwie passt. Und dann war es nur so, dass in der Eile am letzten Abgabetag habe ich dann die falsche Bachelorarbeit binden lassen, die was noch nicht Korrektur gelesen war, und habe dann formal einen Fünfer gekriegt. Also wow. Das war ein Wahnsinn, es war eine Katastrophe, aber es war mir wurscht, ich habe es dann nochmal angegeben und war komplett egal. Aber das ist irgendwie gegangen und dann bin ich Lehrerin geworden und bevor ich eine fixe Anstellung gehabt habe, ist mir in der Stadtgemeinde auf mich zugekommen, weil ich bin Ischler immer über das Eltern-Kind-Zentrum die Spielgruppen und so gemacht mit Kindern. Und da hat man mich dann angeregt, ob ich ein Interesse hätte, einfach politisch mir das einmal zu anschauen, mal in eine Sitzung zu kommen und gerade in den Kinder- und Familienbereich. Und das hat mich dann eigentlich gereizt, weil das ja gerade Kinder-Familienbereich mit Lehramt da ganz was Interessantes für mich war. Und dann bin ich halt dahergekommen und habe mir das angeschaut. Dann haben sie gesagt, naja, einmal im Quartal, wenn du kommst und so, und ein wenig so Spielplatzfeste mithelfst oder so irgendwie. War ganz nett und ja, da war ich dann zwei Jahre dabei und dann bin ich Stadträtin geworden. Eben das erste Ressort war da Jugendstadträtin. Und so hat das in der Politik eigentlich angefangen.
Wow, das war jetzt ein Schnelldurchgang.
Nicht schnell, genau.
Und das klingt auch sehr einfach und leicht.
Ja, es ist schon, aber trotzdem, wie soll ich denn sagen, sehr viel Motivation dahinter gewesen. Es war natürlich auch das mit der, damals auch schon, ich war ja verheiratet, habe zwei Kinder gehabt und es war zwar immer mit dem Mann alles abgesprochen, aber irgendwie habe ich auch gemerkt durch diesen Schritt, dass ich Matura gemacht habe, dass ich Studium gemacht habe, man irgendwie alle weiter voneinander sich entfernt hat. Und das war irgendwie so. Ich habe sowieso gesagt, man hat sich irgendwie jung kennengelernt, man hat gewusst, was der andere tut und macht und einer hat dann irgendwie sich trotzdem für einen anderen Weg eingeschlagen, hat sich weiterentwickelt. Ich bin auch früher eine gewesen, war immer daheim und habe dann natürlich schon immer die Pflichten als Frau sehr wahrgenommen und das alles da und nichts anderes eingefordert. Und irgendwann halt, wenn es dann neben dem allen, wie man gesagt, im Studium und das alles machst, dann muss es entweder miteinander gehen oder es kann nicht funktionieren. Und wenn es das miteinander nicht gibt, fragst du irgendwann, ob das das richtig ist. Mhm. Und da hat sich dann viel geändert, weil da habe ich dann die Scheidung natürlich gehabt, weil es eben nicht mehr miteinander gegangen ist. Und bin dann Stadträtin, zuerst für Jugend geworden, dann habe ich Soziales übernommen. Und das ist einfach ein Ressort gewesen, in dem ich irrsinnig aufgegangen bin.
Wie alt warst du da? Du warst jetzt, ich versuche die ganze Zeit zu überschlagen.
Ich habe 2010 als Stadträtin angefangen. Okay. Ja, 2010. Also
darf ich fragen, wie fängt man als Stadträtin an? Wird man aufgestellt, gewählt?
Das war damals, zuerst haben sie mich gefragt, ob ich mir das einmal anschauen möchte. Das war 2008 war das. Dann ist ja immer vor einer Wahl so eine Art Listenerstellung, ne, wo man für einen gewissen Platz kandidiert. Und da bin ich dann oben gestanden auf Platz 5, glaube ich, oder 6 war das eben, weil ich halt natürlich auch die Jüngere war vor allem. Man schaut ja immer, dass man Mischung zusammenkriegt und dass man Junge und vor allem Frauen dabei hat, weil da habe ich relativ wenig waren. Und dann ist eben der Stadtrat, was 2009 aufgestellt worden ist, gewählt worden ist, ist zurückgetreten. Und dann ist diese Stelle frei geworden. Und da haben sie dann eine Jugendstadträtin im Jugendressort ist frei geworden. Und ich war natürlich die Jüngste vor allem. Da haben sie mich dann gefragt und da habe ich auch, ich habe immer gleich gesagt, ja, das mache ich. Ohne zu wissen, was mich eigentlich da erwartet, weil das trotzdem ganz was anderes ist. Und da hat mir dann eigentlich recht geholfen. Da habe ich dann die Frauenakademie in Wien gemacht, 2 Jahre lang. Einfach um reinzukommen in das Ganze. Und ich muss sagen, das hat mir irrsinnig geholfen.
Was ist die Frauenakademie?
Die Frauenakademie war, jetzt gibt es so nicht mehr, ist ein bisschen abgeändert, aber das ist halt vom Renner-Institut Fortbildung, Ausbildung gewesen, was rein für Frauen war, die halt in Leitungs- oder Führungsfunktionen eben sind und wo man so, ja, so ein Werkzeug mitkriegt eigentlich. Wann die wäre, da geht es um Kommunikation, da geht es um, wie mache ich Öffentlichkeitsarbeit, also so diese, wie man halt in der Politik was du halt brauchst. Und das war halt einfach so super. Das war nämlich so, dass von ganz Österreich, von jedem Bundesland, da 2 Frauen ungefähr drinnen waren. Und das heißt, das war österreichweite Frauenakademie, alle Bundesländer waren vertreten. Und das war so eine lässige Gruppe, wo du so viel gelernt hast, die über 2 Jahre lang immer wieder so ein Wochenendmodule getroffen hast. Jeder ist aus einem anderen Bereich gekommen. Und es ist jetzt nur so, dass ich voll viel Kontakt mit einem Teil von denen habe, die was mittlerweile entweder im Nationalrat sind oder auch Bürgermeisterin geworden sind. Und das einfach so spannend ist, da hat man oft dann auch Projekte miteinander gemacht, dann haben wir Treffen gemacht, wenn ich in Wien bin, rufe ich die an, triffst dich mit denen und du hast wirklich viel Handwerkzeug mitgekriegt und es ist halt trotzdem anders, wenn du so Seminare was machst, wo Frauen unter sich sind, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber es ist einfach so, oder ob du eine gemischte Gruppe hast.
Was ist anders?
Erstens einmal, ich meine, mache ich andere Seminare auch, wo es gemischt ist, bist einfach zurückhaltender, weil halt gewisse Sachen du genau weißt, wie Männer reagieren, dann kommt halt irgendein blöder Witz oder weiß ich nicht was. Und weil halt einfach Frauen in den Berufen trotzdem andere Aufgaben zusätzlich wahrnehmen müssen, die ein Mann niemals betrifft. Und wenn du aber mit einem redest, die gleichen Erfahrungen machen oder denen es genauso geht, ist das Gespräch einfach ein anderes, als wenn ich mit einem Mann rede und vielleicht rede mit Vereinbarkeit von Familie und Beruf, wo der sowieso heimkommt und nach der Arbeit sich dann sitzt und weiß, ob es sich alles erledigt. Mhm. Und auch wenn wir sagen, wir haben jetzt Jahr 2024, bin ich nach wie vor davon überzeugt, dass 2/3 der Frauen trotzdem die ganze Arbeit noch immer leisten. Mhm. Und sich kein Mann überlegt, wie läuft die kommende Woche ab bei den Terminen, wenn beide berufstätig sind, das macht hauptsächlich die Frau. Und darum ist da schon ganz leichter, also weit leichter finde ich, wenn so Frauen Netzwerktreffen haben. Und was auch ist, du wirst ja als Frau in Führungspositionen ganz anders gesehen wie ein Mann. Weil wo schaut man auf eine Frau? Wie ist die Figur, wie ist es angezogen, wie sind die Haarheit, hat sie das gleiche Gewand wie gestern auch, wie redet sie, ist sie eine Lustige oder ist sie jetzt vielleicht eine, die sie von den anderen was sagen lässt. Also als Frau ist mir der Offendi viel mehr in Beobachtung als wie ein Mann.
Wie ist es dir als Stadträtin gegangen?
Als Stadträtin muss ich sagen, ist eigentlich gegangen. War mir jetzt der Unterschied... nicht so aufgefallen. Da habe ich sogar gefunden, dass gerade in dem Bereich, wo ich tätig bin, Sozialbereich, wird ja hauptsächlich der Frau, sage ich jetzt einmal, zugeordnet, weil egal mit welchen Themen du in Kontakt kommst, sind es trotzdem meistens Frauenthemen. Auch die ganzen Institutionen, Organisationen ist größtenteils mit Frauen besetzt. Was das eigentlich, habe ich gefunden, habe ich leichter gehabt oder hat es gut gepasst. Mitgekriegt habe ich, dass es anders ist, seitdem der Position als Bürgermeisterin ist. Und da kriege ich es extrem mit und das jeden Tag. Mhm. Und das ist einfach so. Da diskutiere ich auch oft mit meinem Mann drüber, weil der sagt, da, ich büte mir da vielleicht auch was ein. Und ich sage, nein, das ist nicht so nett. Da kann ich auch nicht drüber reden, weil ich rede zwar mit ihm drüber, aber er sieht auch gewisse Sachen. Sieht er halt einfach nicht so. Mhm. Ich glaube auch, dass ein Mann vielleicht mehr Abstand schaffen kann, dass es nicht so weit zuverlässt oder einfach nicht so emotional, was eh oft gut ist, aber die Emotionen nicht so viel spüren. Und darum ist das schon, ja, ich finde, das ist ganz anders.
Stadträtin, ist das ein Beruf? Ist das nur eine politische Funktion? Kriegt man da was Zeit dafür? Gemeinderätinnen sind ja sehr oft, machen das ehrenamtlich daneben. Wie funktioniert das System noch?
Also Stadträtin ist genauso wie Gemeindevorstand. Also erstens einmal kommt die Bezahlung, hängt ja immer ab von der Größe der Stadt, weil das noch ein Einwohnerschlüssel berechnet wird. Also der Einwohnerschlüssel sagt, wie viel Gehalt die Bürgermeisterin der Bürgermeister hat und der prozentuelle Anteil kriegst du dann als Vizebürgermeister, Stadträtin oder Stadtrat. Also so wird das Ganze berechnet. Gemeinderäte ist bei uns in der Stadt nur ein Sitzungsgeld und eine Stadträtin oder Stadtrat ist, wenn man es jetzt zum Beispiel rechnet, ist das, sind das im Monat 1200 Euro, was man kriegt. Also kannst nicht beruflich, hauptberuflich ausüben, weil du dir das auch noch versteuern musst. Und außerdem wird es als Aufwandsentschädigung deklariert. Das heißt, wenn du gewisse Ressorts, also Zuständigkeitsbereiche hast, dann schreibt dir mal ein Verein auch um eine Pokalspende oder beim Bierzelt um ein Fassel Bier. Und das musst du natürlich alles von dieser Aufwandsentschädigung bezahlen, dass du natürlich wieder bei der Steuer, beim Steuerausgleich geltend machen kannst, aber du hast trotzdem einen gewissen Teil, der was einfach von deinem Weg gerechnet wird. Also eigentlich ist vielleicht ein bisschen ein Taschengeld, aber in unserer Stadtgröße kannst du sicher nicht davon leben. Anders ist, wenn ich es jetzt mit Wien zum Beispiel vergleiche, ist das dort ein hauptberuflich, ist aber auch von der Größe, es gar nicht anders.
Man hat ja einen großen Zeitaufwand,
ja, wenn man so repräsentiert. Wenn man es gescheit macht,
ja.
Das aber ist ja auch über das, wie ernst nimmt man es und nimmt man Termine wahr oder macht einfach Projekte und setzt sich mit dem auseinander, weil da gibt es natürlich auch beides, was du oft fragst. Also das ist schon so. Aber eigentlich bei unserer Stadtgröße mit rund wenig über 14.000 Einwohnern ist das Einzige, was hauptberuflich ist, eigentlich die Bürgermeisterin. Der Bürgermeister, der erste Vizebürgermeister, geht noch, weil der hat ein Gehalt, wie wenn ich, also der hat um die 2.000 Euro, das geht jetzt schon, aber alles andere ist eigentlich nicht als hauptberuflich zum sehen.
Aber das heißt, du warst weiter Lehrerin?
Genau.
Und Stadträtin, hast Vollzeit gearbeitet oder hast reduziert, als du Stadträtin auch warst?
Nein, ich habe immer Vollzeit
gearbeitet.
Okay. Und das ist halt schon auch leichter vereinbar gewesen, weil man halt gerade, wenn man im Volksschulbereich arbeitet, ja trotzdem keine so langen Tage hat und die ganzen Vorbereitungsarbeiten und Korrekturarbeiten, die du ja einteilen kannst und die hast du halt dann so einteilt, wenn du am Abend daheim warst oder am Wochenende.
Aber es wäre natürlich am Abend auch Sitzungen gewesen sein, oder?
Genau, das hast du schon. Das hast du schon nicht. Oder Veranstaltungen am Wochenende. Also es ist schon insgesamt dann ein Wahnsinn. Also es ist schon über 10 Jahre und ich habe irgendwie dann gemeint, naja, wie ich dann Bürgermeisterin geworden bin, jetzt muss ich das nicht mehr doppelt machen, jetzt habe ich einen Hauptberuf, jetzt habe ich dann, es ist weit leichter. Habe ich gemacht.
Aber wie bist du, hast du gesagt, ich stelle mir als Bürgermeisterin auf oder haben sie Haben sie dich animiert, dass du dich aufstellen lässt? Oder wie bist
Nein,
du dazu gekommen?
Nein, es war ja bei uns so, dass ja mein jetziger Lebenspartner früher Bürgermeister war und der hat ja für die EU-Wahl dann kandidiert. Und es war ja vorgesehen, dass der Vizebürgermeister damals, der Josef Reisenbichler, ihm nachfolgt als Bürgermeister. Mhm. Das war 2019. Und dann ist es aber so gewesen, dass im Sommer was Tragisches passiert ist und der Vizebürgermeister plötzlich gestorben ist. Mhm. Und dann war von heute auf morgen irgendwie keine Lösung nicht da. Und dann hat es zwei Leute gegeben, die in der zweiten Reihe stehen wollten, aber es hat halt niemand gegeben, der in der ersten Reihe stehen wollte. Und ich habe dann halt gesagt, ich kann mir das schon vorstellen und mir taugt es ja voll. Aber es ist halt natürlich schwierig, wenn genau vorher mein Lebenspartner den Job gehabt hat und ich das dann nachher mache. Und da haben wir auch viele abgeraten davon, auch mein Mann. Und weil er gesagt hat, da wird immer nur verglichen. Und ich habe gesagt, nein, das nehme ich in Kauf, dass die Leute das glauben. Aber ich werde beweisen, dass ich meine eigene Linie habe und dass ich mir das Ganze erarbeitet habe. Und ich will das Risiko eingehen und will die Bevölkerung überzeugen, dass ich es kann. Also das war so, das war für mich auch so, so eine bin ich halt. Ich brauche manchmal so Ziele, die man sich steckt, dass man wieder was Neues hat. Und ja, das habe ich dann gemacht.
Und wie ist das Gefühl heute? Also ich meine, jetzt muss ich am Anfang, jeder neue Job, und das ist irgendwie was ganz was anderes, ist ja am Anfang mal nur viel Chaos, man braucht viel Energie und sonst was. Und dann nimmst du dir noch ein Ziel, ich will beweisen, dass ich nicht in die Fußstapfen meines Mannes, also kommt ja noch ein Zusatzding dazu. Das sind jetzt 5 Jahre her, so lang schon wieder.
4 Jahre.
Hast du das Gefühl, dass es sich beruhigt hat? Hast du das Gefühl, dass du deinem selbstgesteckten Ziel gerecht wirst? Wie nimmt die Öffentlichkeit dich heute wahr?
Also ich glaube, am Anfang war es voll schwierig. Dann ist ja gleich, ich war ja am Anfang noch Lehrerin, weil sie keine Nachfolgerin für mich gefunden haben. Und ich habe gesagt, ich gehe nicht einfach. Jetzt habe ich am Anfang das parallel gemacht. Wenn dann aber gegangen, wie ich eine Nachfolge gehabt habe, und dann ist gleich Corona gekommen. Zwar das ist eine total schwierige Geschichte, weil alles neuer Job, alles neu. Dann ist Corona auch noch gekommen, da waren Entscheidungen zum Treffen, die es einfach nicht leicht war. Und das andere war, du bist aber nicht zu den Leuten gekommen. Mhm. Und dann habe ich so das Gefühl gehabt eigentlich, dass ich trotzdem aufgrund der neuen Situation, aber auch meinem Hintergrundwissen aus dem Krankheitsbereich, also aus dem Krankenbereich, also Pflegebereich her, was ich gehabt habe, ich glaube, die Corona-Zeit gut umgebracht habe und mir auch immer wichtig war, auch noch dann, wie wir diese Lockdowns waren und dann wieder aufmachen, einfach die Leute zu motivieren, gerade in der Wirtschaft da nicht aufzugeben, sondern dass wir miteinander schauen, dass es weitergeht und dass halt alle Geschäfte trotzdem irgendwie, und habe da so ein Projekt entworfen, das hat damals dann geheißen, ein Sommer in Bad Ischl, weil ich gesagt habe, überall kommen die Touristen hin und es findet nichts mehr statt und was denken die, wir müssen ja irgendein Angebot schaffen. Dann waren natürlich diese schwierigen Auflagen und dann haben wir versucht, eben alle Veranstaltungen auf die ganze Stadt aufzuteilen, haben gemacht Thema ein Sommer in Bad Ischl und waren eigentlich wirklich in der Umgebung die einzige Stadt, wo sie was da hat. Die weiß, die BH hat auch zu mir gesagt, na, was bei euch Veranstaltungen sind in der Zeit, das ist ja Wahnsinn, aber ihr holt immer alle Bestimmungen ein. Und da war eigentlich das Feedback dann in der Bevölkerung vorher gut. Es ist zwar schon, aber wieder das Koma, mein Lebenspartner, das ist auch heute noch so, gerade letzte Woche wieder einen Artikel gelesen, wo immer steht, aber der Hannes Heide kandidiert für die EU-Wahl, Lebenspartnerin hat von ihm das Bürgermeisterin ein Amt übernommen. Das ist immer so, wie es ist, auch nach so vielen Jahren. Und ich glaube auch, das kommt nie weg. Mhm. Und das ärgert mich oft schon recht, weil man denke, ich werde immer trotzdem nur als Lebensgefährtin gesehen und habe das Amt übernommen. Das ärgert mich. Mhm. Und auf der anderen Seite glaube ich aber schon, dass ich so meine eigenen Fußspuren gemacht habe, weil man schon gemerkt hat, dass ich ganz andere Prioritäten habe, ganz andere, wie soll ich denn sagen, vom Typ her ganz anders bin, also man das überhaupt nicht vergleichen kann, und dass ich schon eine bin, die, wie soll ich denn sagen, auf die Leute zugeht, miteinander arbeiten will, und ich schaue, die Leute merken, dass ich jetzt nicht wen brauche, der mir sagt, was ich tun soll, ja, oder ich mit dem Mauer wie eine Stütze. Also das glaube ich schon, dass die Bevölkerung gemerkt hat, obwohl es natürlich trotzdem so ist, dass du niemals alle überzeugen kannst, das ist sowieso. Du wirst immer Stimmen dagegen haben. Dann ist natürlich auch der furchtbare Wahlkampf im 21er Jahr gewesen, wo man halt natürlich wirklich versucht hat, mich als Frau in diesem Wahlkampf zu vernichten, wo ich auch immer sage, wäre ich ein Mann gewesen, hätte man nie so einen Wahlkampf geführt. Da habe ich aber auch immer, obwohl es mir wirklich schlecht gegangen ist, aber mein Ziel war immer, das durchzustehen und zu beweisen, dass ich das durchhalte. Und das habe ich auch da. Und mittlerweile, muss ich sagen, kann ich einfach mit dem auch gut umgehen. Habe auch gelernt, mich teilweise da ein wenig so eine Mauer aufzubauen und sagen, so weit und weiter nicht. Das ist ja ganz wichtig, das habe ich am Anfang nicht so gut können. Ich habe so viel ganz persönlich
genommen. Was hast du da für Methoden, dass dir das nicht so zubegeht?
Naja, ich bin als Kind aufgewachsen und habe immer stark sein müssen. Habe auch gemeint, in allen Positionen, man muss als Frau immer stark sein, und das ist einfach so. Und irgendwann habe ich einfach gemerkt, dass es allein nicht mehr geht, und habe dann aber wirklich Coach in Anspruch genommen, muss dann auch sagen, habe alle Männer gehabt, und wie ich dann eine Frau gefunden habe, seitdem hat es passt dann. Ich habe es nicht besser gemacht, aber einfach, weil das Verständnis ein anderes ist. Und die ist dann gekommen zu mir und hat gesagt, als Erster, und das ist, glaube ich, das Wichtigste gewesen, du musst dir zwei Fragen stellen. Entweder du tust so weiter, wie du jetzt tust, und lässt alles so zu, dann bist du in einem Jahr kaputt. Oder du lernst, dass du deine Arbeit machst, die neben dir meinen halt, sie müssen anders tun. Du hast ein Ziel, eine Linie, und bleib dir einfach treu und mach deine Arbeit und tu so, wie du glaubst, dass das Beste ist. Und da habe ich dann das Überlegen eigentlich angefangen, und das muss ich sagen, das tue ich jetzt da. Natürlich hat man manchmal Tage, da geht es da mehr zu, aber da geht es jetzt nicht so gut. Das ist einfach, hängt von der Tagesverfassung an. Aber prinzipiell denke ich mir schon oft, ja, ist halt deine Ansicht oder steht halt so in der Zeitung drin, die kennen mich halt nicht oder die wollen halt unbedingt eine Negativschlagzeile haben, aber ich lasse nicht mehr so zu. Darum geht es mir auch weit besser. Das hat mich aber auch stärker gemacht wiederum. Das ist schon das, was für mich die größte Motivation ist, dass man einfach lernen muss, mit dem umzugehen, egal welche, wie soll ich denn sagen, Möglichkeiten, Behelfsmittel sind wir irgendwie da beschafft, aber dass man einfach den Platz, dass man, dann kann man es auch nicht sagen, wie soll ich sagen, dass man einfach diesen immer, die was so laut schreien oder so negativ sind oder einfach ganz auf unterste Schublade versuchen, dich zu vernichten, dich wegzubringen, dass man einfach nicht hergeht und sagt, ja, das tut mir jetzt, weil geht halt einfach nicht mehr, sondern ich glaube, gerade als Frau muss man schauen und diese Stärke auch beweisen, weil es vielleicht andere dann nochmal leichter haben.
Ich hab zwei Sachen. Für eins muss ich in die Vergangenheit zurückspringen, weil du das jetzt gerade nochmal gesagt hast, seit der Kindheit ist dieses Starksein messen. Du hast gesagt, mit 15 bist du von daheim ausgezogen und hast das erste Mal alleine gewohnt. Ich meine, da musst du schon mega stark sein. Hast du da eine Wohnung gesucht? Hat dir da wer geholfen? Wie war dieser Lebensabschnitt? Also das muss, stelle ich mir einfach sehr prägend vor.
Es war eine Schülerwohnung, was ich da alles genommen habe. Also es war ganz klar, wie halt eben, wenn du jetzt sagst, du gehst in Tourismusschule oder was, und nimmst eine Schülerwohnung. Und ich habe damals schon, das weiß ich noch am Anfang, ich habe dann ja wie können da. Und da bin ich irgendwie auch durchs Können zum damaligen Bürgermeister gekommen, zum Ludl Herbert von Emse. Der war von der Sozialdemokratie. Und der hat das irgendwie mitgekriegt und hat dann einmal mit mir geredet und der hat mir schon geholfen. Mhm. Also und das war auch schon, der hat damals auch geschaut, wo gibt es Förderungen, wo kriege ich finanzielle Unterstützung. Ich bin dann mit 16 Jahren da geschaut, dass ich wo eine geringfügige Beschäftigung kriege, dass ich versichert bin, weil ich damals eben noch gemacht habe, ich mache die Schule fertig, aber da habe ich eh nach 2 Jahren aufgehört. Mhm. Und das weiß ich schon, wenn der damals nicht gewesen war, war ich vielleicht halt nicht da, wo ich bin. Mhm.
Und das, was du auch gesagt hast, diese Unterstützung mit dem Coaching, wir wissen ja, ich habe es vorhin gesagt, 10% gibt es Bürgermeisterinnen, ich weiß nicht, wie viele Gemeinderätinnen, aber da ist auch der Prozentsatz geringer als Männer in der Politik sind, in der Gemeindepolitik. Wäre das etwas, wenn man sagt, Frauen wird ein Coach, eine Coachin quasi beiseite gestellt, was vielleicht diese Hemmschwelle, sich über so eine Aufgabe drüber zu trauen, geringer macht. Wäre das irgendwie eine Unterstützungsmethode?
War ganz, ganz wichtig. Ja. Da hat es ja einmal früher auch gegeben, so ein Mentorinnenprogramm in der Politik, wo quasi, wenn Frauen neu gekommen sind, eine erfahrene Frau so quasi die Hand gereicht hat und ein bisschen eben drauf geschaut hat, sage ich jetzt einmal, oder einfach auch am Anfang, dass es halt einfach so bei ihr, muss ich sagen, in Ischl damals gehabt. Also ich habe auch damals eine Stadträtin gehabt, die was mir mehr oder weniger das Know-how ein wenig gelernt hat. Die hat auch gesagt, geht heute in die Frauenakademie, das ist sicher klasse. Und das hat mir irrsinnig geholfen. Mhm. Und das ist einfach, glaube ich, was ganz, ganz wichtig war, was auch sicher helfen hat, weil ich glaube einfach, es gibt schon viele Frauen, die Interesse hätten, in Leitungsfunktionen oder egal ob Politik oder in Betrieben, diese Wurst, wo dann zu gehen, aber dieser eine Schritt, der noch fehlt, den wagen sie oft nicht. Und ich glaube aber, wenn da wer da war und könnte in gewissen Bereichen vielleicht diese Angst ein bisschen nehmen, gangen sicher, dauerten die sicher mehr. Mhm.
Was ich oft auch höre, ist dieses, das tue ich mir nicht an. Also, weil es ist ja dann, es, so wie du auch sagst, es war als Stadträtin anders, als es jetzt als Bürgermeisterin ist. Ja? Und du bist irgendwie in der Öffentlichkeit, die kannst du irgendwie nicht mehr wegdenken. Es kommen die Schlagzeilen, dass man sagt, warum tue ich mir nicht an? Ist das ein Argument oder...
Das tue ich mir nicht an, Nein, das ist, glaube ich, kein Argument. Okay. Nicht. Aber ich glaube schon, dass das viel auch so sehen, das glaube ich schon, weil das einfach in den letzten Jahren auch, auf der einen Seite ist es viel super, dass es die ganzen Medien gibt, dass es Social Media gibt, weil man ja viel Leute einfach auf kürzesten Wege möglichst schnell erreicht, wenn man das will. Du weißt genau, in welchem Medium gehe ich rein, dass ich welche Altersgruppen erreiche. Aber es hat die Gesellschaft einfach, finde ich, trotzdem verändert und nicht nur ins Positive und man wird schon schneller angegriffen und ich denke mir, wenn ich jetzt sage, ich bin da nirgends drinnen und komme am Abend von der Arbeit heim und nehme mein Handy und schaue auf Instagram oder Facebook oder irgendwo hin und lese Kommentare und zum Beispiel, wenn die Bürgermeisterin was postet, dann lese mir die Kommentare durch, was da kommen, dann denke ich mir, warum tut sie das an? Das glaube ich schon, dass das einfach ist. Aber ich glaube halt einfach, dass die Motivation schon groß sein muss. Und wenn man aber einen hat, weil mir geht es ja auch so, der überall auf Tage, wo man denkt, warum tust du das überhaupt da? Weil du hast einen voll entlassenen Job als Lehrerin. Aber weil halt ich einfach trotzdem die Arbeit so schön finde, einfach das in der Kommune gestalten zu können oder einfach Projekte, Ideen zu haben, so wie du sagst, du rufst an und sagst, ich hätte das Projekt und ich denke, wow, das könnte voll was Klasses werden. Und das heißt, ich habe ja auch diese Entscheidungsmöglichkeit und einfach diese Entscheidungsmöglichkeit zu haben, etwas umzusetzen, aber auch das Schöne in Leid, für ganz oft kleine Sachen einfach helfen zu können, weil ich in dieser Position bin. Das ist schon ganz was Schönes. Und darum glaube ich, wenn man zu wem sagt, geh, schau das halt einmal an und zeigt einer gewisse Bereiche, wo man glaubt, die interessieren es, glaube ich, schon, dass sie Gefallen an dem Ganzen finden und auch man die Leute motivieren könnte, dass sie diesen Schritt tun und sagen, das probiere ich zumindest einmal. Weil da muss man es eh probieren. Aber das glaube ich schon, weil trotz dem Ganzen, was Negativen drumherum ist, ist ein irrsinnig schöner Job, weil man einfach voll viel machen kann. Und ich glaube, es gibt keinen abwechslungsreicheren Job, weil du kommst jeden Tag in der Früh in die Arbeit, du weißt nie, was halt los ist.
Aber das mögen nicht alle.
Na schau, aber das ist, das ist einfach voll spannend. Ja. Und du kannst ja trotzdem gewisse Sachen auch richten, sage ich jetzt einmal, wo deine Interessen einfach liegen, weil das hat ja auch jeder, weil ich käme ja nicht in alle Bereiche also zu 100% aus, da hat man ja eh eine Verwaltung und ein Amt, aber gerade so die Bereiche, was einen voll interessieren, hat man schon einfach Möglichkeit, dort auch was zu bewirken und sich selber ein wenig zu entfalten. Und das ist schon schön.
Wie entwickelst du deine Strategie jetzt für dein Amt und wo holst du dir Inspirationen her? Es gibt ja sicher eine Vielzahl von Ideen, nicht nur von dir, sondern auch von den Bürgerinnen, von deinen Kolleginnen. Und wie schaust du dann, wie kriege ich das gezielt quasi hin für einen gemeinsamen Weg?
Also was auf jeden Fall einmal wichtig ist, ist, glaube ich, es kommen oft zu Ideen, die, weil es zum Beispiel bei einer Veranstaltung warst oder weil wer mit einer Idee zu dir kommt und dann denkst du momentan einmal, boah, voll super. Und dann finde ich es aber ganz wichtig, dass man es einmal ein paar Tage sickern lässt, dass man nachdenkt, weil oft ist man am Anfang ganz euphorisch und nach zwei, drei Tagen dann kommen so einige Sachen, wo du denkst, na, das kann nicht sein, das kann nicht sein, und eigentlich, naja, und ob das so klasse war, weiß ich jetzt auch nicht. Dann glaube ich, ist ganz wichtig, wenn man jetzt eine Idee hat, dass man die Idee mit denen diskutiert, bespricht und teilt, um das es sich handelt. Das heißt, wenn ich jetzt mal denke, weiß ich nicht, für Jugendliche war das voll klasse, dann ist das für mich so, dass ich sage, jetzt gehe ich nicht her und sage, ich setze das um, sondern gehe als Erster dort hin, wo die Jugendlichen sind. Egal, ob das jetzt ein Jugendzentrum ist, ob es ein Kurpark bei uns weiter sitzen für ist, ob ich zu den Schulen gehe, sondern rede mal mit denen, ob das überhaupt interessant war. Und dann ist es oft so, dass mich vielleicht denkt, das ist eine klasse Geschichte und die sagen, oh Gott, das müssen wir mit dem brauchen wir überhaupt nicht. Hast du ihm natürlich an. Dann denkst du, ja, war vielleicht eine klasse Idee, aber war vor 20 Jahren super gewesen, wie wir jünger waren, aber ist nicht jetzt so. Und dann ist natürlich schon so, dass du filtern musst von den Ideen, die was kommen von der Bevölkerung. Weil da sind natürlich auch Ideen dabei, wo ich mir denke, ja, das wird wahrscheinlich, wenn du das mit anderen, da hörst dann so ein wenig rein bei anderen, was halten die von dem? Und die merkst dann eigentlich, naja, da wird es halt ein paar geben, die taugt das vielleicht, aber der Rest. Also das ist, glaube ich, schon ganz wichtig. Also die Ideen mit zielgruppenorientiert einfach die Ideen anzubringen, zu diskutieren. Also das ist, glaube ich, ganz eine wichtige Geschichte. Und dann aber auch gewisse Ideen gibt es ja auch, wo ich jetzt sage, also ich würde jetzt sagen, so gewisse Städte, das braucht man einfach, gewisse Angebote muss man einfach haben und da darf auch jetzt nicht unbedingt das Geld im Vordergrund stehen, was mir das kostet, sondern die braucht einfach eine Stadt.
Und hast du dir am Beginn jetzt, wie du die Tätigkeit angefangen hast, so eine Vision gezeichnet, wo möchte ich hin oder Bad Ischl soll in 10 Jahren das und das haben?
Was einmal mein oberster Vorsatz immer gewesen ist und allweil noch ist, dass ich nur so lange Politik mache, solange ich die Politik mache, die ich vertreten kann, wo ich mir ins Spiegel schauen kann. Und ich habe immer gesagt, auch wenn ich bei einer Partei dabei bin, ich lasse mir nie von irgendwen anderen von oben, egal von einer Landeslinie oder Bundeslinie, sagen, so muss ich da, wenn ich nicht zu 100% dahinter stehe. Also das war immer mein oberster Vorsatz und für mich ist es schon so, dass ich mir einfach wünschen darf, wenn ich jetzt sage, nach 10 Jahren, dass man dann zurückblickt und sagt, das war einem einfach wichtig und wenn ich jetzt zurückschaue, sind die Projekte durch mich zustande gekommen und in die Leute taugt es, dass das jetzt gibt in der Stadt.
Das ist zum Beispiel?
Also ich bin zum Beispiel dadurch aus dem Bereich viel Jugend, Kinder, Schulen und so rauszukommen, sind mir großes Anliegen einfach die Schulen, unser Bildungssystem. Und darum dann wir jetzt auch alle Schulen sanieren und da neu machen und einfach dieses Angebot für Jugendliche. Das ist mir einfach so ganz was Wichtiges, weil ich mir einfach denke, in der Jugend steckt so viel Potenzial drinnen und ich war selber, glaube ich, voll schwierig als Jugendliche und ich habe alles ausprobiert, was Gott verboten hat. Und das bin ich irgendwie froh, dass ich woanders jetzt bin, als was ich damals gewohnt habe. Und ich denke mir, ja, war Wahnsinn, was ich aufgeführt habe. Und ich denke mir so, aber, und ich habe trotzdem was aus mir gemacht. Und jetzt denke ich mir, oft haben Jugendliche solche Backerl zum Tragen. Und wenn 10 so Jugendliche sind, die aus schwierigen Verhältnissen kommen, und egal, ob die jetzt schon mal straffällig geworden sind oder sonstiges, wenn ich jetzt ein gewisses Klientel hernehme, denke ich mir, wenn ich 10 habe und einem Jugendlichen hat es geschafft, dass ich ihn auf eine andere Bahn bringe, dann ist das ein Erfolg. Und das ist mir so wichtig, weil ich einfach glaube, jeder ist irgendwo auf die Welt gekommen, in irgendeiner Familie geboren worden, hat irgendwelche Sachen erlebt und kann nicht immer was dafür, für das, was er ist. Und darum glaube ich, hat jeder die Chance einfach verdient, egal wie er oder sie ist. Und darum glaube ich, ist ganz, ganz wichtig, dass man als Stadt, als Gemeinde drauf schaut, dass sie die Jugend auch entfalten kann, dass sie in der Gesellschaft mittendrin einen Platz hat, egal wie es ist und wie sie denken und welche Phase das gerade haben. Das ist einfach mir schon ganz wichtig, weil das kriege ich auch bei uns mit, wenn es heißt, man braucht Plätze für Jugendliche im öffentlichen Raum, dann wird als erstes überlegt, wo können wir es am Stadtrand hinter. Mhm. Und dann denke ich mir, nein, das ist ja unsere Zukunft, das muss der Mittelpunkt in der Gesellschaft sein. Wenn es dann heißt, die hucken da unten und die trinken so viel und kommen wir saufen oder was dann in die Zeitungen steht, denke ich mir, ja, wir haben auch getrunken, wir sind auch nicht in die Schule gegangen und haben beim Sex essen und haben was getrunken und haben Reis, das ist ganz normal, dass man es ausprobiert, mhm, oder?
Ich finde, wir arbeiten ja auch in dem Projekt Horasmus zusammen, mhm, und da ist auch das, was du zuerst gesagt hast, mit dem Gestalten können. Also bei Horasmus kommen Studierende für ein Semester in eine Gemeinde. Ihr, mhm, habt auch so eine Studentin. Ja. Und es gab unterschiedliche Möglichkeiten, in welchem Themenbereich die Studentin oder der Student, mhm, arbeitet. Und eins davon war so denkmalpflegerisches Objekt, was man eigentlich als erstes, ich habe mir gedacht, okay, Bad Ischl, das wird wahrscheinlich das sein, was gewollt werden will. Die liebe Bürgermeisterin Ines hat sich dafür entschieden, dass es eine Wohnsiedlung am Stadtrand ist, wo Menschen sind, die auch in sozial schwierigen Verhältnissen leben, und dass der Fokus, mhm, auf diese Siedlung gelegt wird, um dort irgendwie soziale Verbesserung herzustellen. Das war für mich so ein Überraschungsmoment, den ich so schön gefunden habe. Mhm. Aber ich finde, woran auch klar wird, was man gestalten kann in dieser, mhm, Rolle, was man in einer anderen vielleicht nicht so gut kann.
Auf jeden Fall. Es ist kannst sonst nicht. Du, mhm, musst in solche Funktionen sein, dass du das machen kannst. Mhm. Und das, glaube ich, ist das Spannende an dem. Und das ist auch der Grund, warum ich zwar manchmal meinen Tag habe, wo ich mir denke, warum tue ich mir das an, aber am nächsten Tag ich wieder weiß, warum ich mir das antue und das ganz wichtig ist.
Und was haben deine Kinder, mhm, gesagt, wie du gesagt hast, du willst Bürgermeisterin werden?
Ja, also ich habe ja zwei größere Kinder, also, mhm, meine Tochter, die Große ist 24, der Mittlere ist 19, der Niklas ist 9 und dann haben wir seit knapp zwei Jahren zwei Pflegekinder auch noch. Und die Große hat zu mir gesagt, oh Gott, was tust du da an? Weil die ja schon mitgekriegt hat, auch als Stadträtin neben der Arbeit, wie viel ich gemacht habe. Der Matthias damals in einem Eltern war, wo sowieso, ja, wie soll ich sagen, Corona, der hat mit 15 Grad zu Fußball angefangen, nichts haben sie dürfen, da war sowieso für ehemals, Entschuldigung, das ist so scheiße, also, und die Politik verbietet ja alles und das war sowieso nicht klasse, also hat er überhaupt nicht verstanden. Und der Kleine hat es cool gefunden. Der hat gesagt, cool, jetzt ist der Papa nicht mehr Bürgermeister, jetzt ist die Mama. Also der hat es cool gefunden, der hat das ganz anders gesehen. Wenn ich ihn jetzt frage, weiß ich nicht, was er oft sagt, weil der zum Beispiel sehr damit kämpft, dass wir keinen anonymen Raum mehr haben. Dass wir nirgends miteinander hingehen können, einfach auf Eis ohne dass irgendwer sagt, mhm. du hättest nicht schnell Zeit. Mhm. Also das merke ich beim Kleinen, dass einem das vorher geht.
Mhm. Also
das hat sich total geändert.
Mhm. Und ihr habt zwei Pflegekinder?
Ja, genau, seit knapp 2 Jahren.
Haben wir jetzt auch ein paar Frauen in Gesprächen gehabt.
Okay.
Spannendes Thema.
Genau.
Ja.
Die sind eben aus dem Irak und sind 2015 als Flüchtlinge hergekommen. Mhm. Und da habe ich damals schon betreut und auch eine schwierige familiäre Situation. Und es ist halt so, dass bei den Kindern Fremdbetreuung angestanden ist. Und die haben dann gesagt, sie können sich alle erinnern an die Bürgermeisterin Bubolischl, weil die sind weggezogen. Vielleicht können sie bei der wohnen. Und da haben sie mich halt dann von der Kinder- und Jugendwohlfahrt da angerufen. Und zuerst war es für vorübergehend gedacht gewesen. Und dann ist aber trotzdem was Längerfristiges drauf geworden. Und dann haben wir auch den Pflegefamilienantrag gestellt. Und jetzt sind, glaube ich, ja, fast im Sommer werden es 2 Jahre bei uns.
Was haben da die Kinder, also quasi die 3 Kinder gesagt, die schon da waren, zu 2 neuen Geschwistern?
Ja, das war für die Großen was überhaupt kein Thema nicht. Das passt so, weil wir, sagt der Große, sagt er, also mein Mittlerer, sagt er, bei uns ist es so gefährlich daheim, weil wenn du in der Nacht heimkommst, weißt du nicht, ob nicht schon wer in deinem Bett liegt. Weil er einfach auch weiß, dass ich sehr sozial eingestellt bin. Und damals haben wir auch, wie die Ukraine-Krise war, Mutter mit Kind aufgenommen. Und der weiß halt, jeder, der irgendwie da sieht, wie sehr schnell sagt, komm, kriegen wir schon hin, komm halt dabei zu uns. Also das war so seine Meldung und für den Kleinen war es nicht einfach. Mhm. Weil der ja dadurch so der Nachzügler ist. Schau mal, sage ich jetzt einmal, auch der einzige vom Papa jetzt da so ein wenig ein verwöhntes Einzelkind eigentlich Leben gehabt hat. Mhm. Und der natürlich am Anfang auch irgendwie recht Angst gehabt hat, dass man ihm die Familie nimmt. Aber das war, muss ich sagen, habe ich auch eine sehr positive Erfahrung gemacht von der Kinder- und Jugendwohlfahrt. Die haben uns eben einen Psychologen zur Verfügung gestellt, der in die Familie gekommen ist jede Woche, mit dem wir gearbeitet haben. Und das ist fast ein Jahr lang so gewesen und das hat voll super funktioniert. Mhm. Das war für die Kinder dann so leicht, also weit leichter. Und wenn ich jetzt zum Niklas sage, er genießt so oft Chance, wenn wir allein einfach einmal sind und ist auch ganz wichtig, dass er allein Zeit hat mit Papa und Mama mal, aber wenn sie gar nicht mehr da waren oder wenn sie mal 2 Tage weg sind, dann sagt er, wann kommen sie denn wieder, es ist so fad. Also ich glaube, im Endeffekt profitiert er voll davon. Mhm. Aber das wird er irgendwann später mal wissen, glaube ich.
Bevor wir in unsere Schlussrunde kommen, würde mich noch interessieren, der Hannes hat in die EU-Politik gewechselt, du bist von der Pflege, zur Lehrerin, dann Stadträtin, jetzt Bürgermeisterin. Also es gibt ja auch so Menschen, die alle paar Jahre dann auch irgendwann wieder eine Veränderung brauchen. Mhm. Bist du so eine Person und gibt es irgendwas, was noch auf deiner Bucketlist, wie man so schön sagt, ist im Leben, das man hätte auch noch ausprobieren?
Also das stimmt schon. Ich kann mir es überhaupt nicht vorstellen, dass man 25 Jahre die gleiche Arbeit macht. Das ist für mich unverständlich, weil ich einfach immer wieder so ein bisschen eine neue Herausforderung brauche oder auch vom Arbeitsbereich einmal ganz was anderes.
Hast du so einen inneren Rhythmus, wo man sagt, so alle 7 Jahre, alle 10 Jahre oder ergibt sich das?
Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass man zum Beispiel, wenn man jetzt Bürgermeisterin ist, sage ich, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man das länger wie so 10 Jahre ungefähr tut. Das ist für mich schon so, weil ich glaube einfach, wenn man motiviert ist, das gern tut, dann macht man es zu 200% und dann bleibt sehr wenig Zeit für einen selbst. Mhm. Und das geht nicht so lang. Irgendwann geht da einmal die Luft aus und ich glaube, dann ist Zeit einfach, dass du was anderes tust. Und das, glaube ich, geht
dann nicht. Dann tust du wieder 200% was anderes.
Ja, aber was anderes. Und das ist bei mir schon so. Also ich weiß ganz sicher, dass ich irgendwann wieder trotzdem in die Schule zurück möchte, weil mir die Kinder irrsinnig angehen. Mhm. Also das ist schon der Job, der mir am meisten angeht. Ich fahre auch immer wieder in die Schule, wo ich zum Schluss war, und besuche Kinder und das Lehrerkollegium. Also bin ich voll gern dort. Wenn ich jetzt sage, was würde mich vielleicht politisch noch reizen, ist politisch immer das gewesen, dass ich gesagt habe, so diese Nationalratsebene hat mich schon irgendwie sehr gereizt, habe ich auch 2017 kandidiert für den Nationalrat als Spitzenkandidatin für unseren Bezirk, wo sie halt nicht ausgegangen ist. Das ist schon irgendwie was, was mich noch reizen dazu, Landes-Nationalratsebene, obwohl da auch vielleicht mehr Nationalratsebene, was mich noch reizt. Aber das ist auch einfach so eine Geschichte gewesen, dass der Hannes und ich ausgemacht haben, er geht weg in die EU und einer bleibt einfach da, das haben wir auch gesagt, und das ist einfach auch, solange die Kinder klein sind, und das haben wir sie beide ausgemacht, und das ist jetzt einfach so, das passt auch gut für mich. Also von dem ist das kein Problem. Aber dass ich da jetzt nicht 20 Jahre Bürgermeisterin bin, also auch wenn es, das hängt ja davon, ob man gewählt wird, aber ich könnte mir es nicht vorstellen, dass ich jetzt 15, 20 Jahre die gleiche Sache mache, also unmöglich für mich.
Diese Bürgermeister, die Josef heißen und 20 plus
Ja,
Jahre.
Genau. Nein, das geht nicht. Ja. Geht für mich nicht. Ja. Denke ich mir, boah, Wahnsinn.
Aber da muss ich jetzt noch einhaken, bevor wir in die Schlussrunde kommen. Wenn du sagst, der Hannes ist weg und du bist da, du hast ja trotzdem einen Full-Time-Job. Wie funktioniert das irgendwie mit den Kids dann? Also
Einteilung ist das Beste, das Wichtigste, sage ich jetzt einmal. Und es ist schon so, dass ich Montag, Dienstag und Donnerstag jemanden habe, der mir einfach hilft mit den Kindern. Ich habe einen extrem guten, eben aus dem Grund, eben, wer hilft, weil ich einen extrem guten Freundeskreis habe. Und da einfach das wirklich so ist, dass Frauen untereinander sich da einfach helfen. Ich habe eine Freundin, die ist Vorständin, und die weiß genau, wie es mir geht, und da ist es oft so, dass wir um 6 in der Früh uns gegenseitig die Kinder bringen oder wer kommt, weil es einfach selbstverständlich ist, dass wir zusammenhelfen. Und das merkt man halt einfach schon, das ist ein gutes Netzwerk, das was funktioniert. Das heißt, jeden Sonntag wird geschaut, was steht die Woche am Plan, und dann wird geschrieben und telefoniert und dann wird die Woche eingeteilt. Und es gibt halt schon so, was ich mir rausgenommen habe, das habe ich lange nicht da, aber das habe ich auch seit ich ein Coach habe, einfach ganz wichtig für mich, dass wir einen Tag in der Woche, das ist bei uns der Mittwochnachmittag, gehe um 13 Uhr aus dem Büro heim und dieser Nachmittag gehört den Kindern. Und das ist einfach so, und wenn nicht irgendeine dringendste Veranstaltung am Abend oder was ist, dann bin ich Mittwochnachmittag und Abend einfach zu Hause. Und Freitag, Samstag, Sonntag ist schon so, dass der Hannes hier meistens Donnerstag am Abend von Brüssel heimkommt. Und da wir uns die 3 Tage immer so aufteilen, dass einer von uns 2 eigentlich daheim ist. Und da ist schon auch die Geschichte, wenn du in so einer Position bist, muss der Partner das einfach mitleben, sonst geht das nicht. Also der kann nicht sagen, du hast gesagt, um 9 Uhr kommst du heim, und jetzt ist halb 11 Uhr. Weil ich sage nie, wann ich heimkomme. Weil es kann sein, dass ich noch eine Stunde heimkomme, es kann auch sein, dass ich noch 5 Stunden komme, weil es so gemütlich war. Die bin ja immer eine, die was als Letzter geht. Also, das ist einfach so. Ich glaube schon, es braucht einen Partner, der das mitlebt. Und das habe ich, Gott sei Dank. Und es braucht ein gutes Frauennetzwerk, wo man sich gegenseitig stützt und hilft. Und das habe ich, Gott sei Dank.
Ja, das sind doch tolle abschließende Worte vor der Fragenrunde,
genau,
oder?
Ja. Genau. Wir können natürlich weiterreden. Und ich glaube, es gäbe noch ganz viele Themen, die wir besprechen können. Aber wir müssen leider zu einem Ende kommen. Und das Ende ist bei uns immer ein Word-Rap. Also ich beginne ein paar Sätze oder Wörter und bitte dich, diese zu vervollständigen. Zum Tanzen bringt mich
gute Musik.
Meine Kraft schöpfe ich aus
der Arbeit mit den Kindern.
Und diese Frau würde ich gerne treffen.
Marie Johanna Donal, wenn die noch leben würde, das war für mich halt am gleichen Tag Geburtstag wie ich. Das ist so ganz ein großes Vorbild von mir.
Und dein Lebensmotto lautet?
Nie aufgeben.
Super.
Ja, sehr schön. Danke, dass wir da sein durften.
Ich sage danke, dass ich dabei sein durfte.